Ja, also wie gesagt, Sie können sich ja einmischen. Ich rede erst mal weiter. Pieper sagt ganz deutlich mit der Tradition, dass die Klugheit nicht auf das letzte Ziel sich richtet. So bestätigt er ja meine Anfrage und meine Kritik an dieser Tradition, sondern richtet sich eben auf die Wege zum Ziel. Es ist also dieser Urentschluss, von dem er meint, dass er automatisch in uns geht, weil wir eben abgeschossene Pfeile sind. Das ist eben, deswegen braucht man dafür die Klugheit nicht, aber ich brauche die Klugheit für die Wege hin. Sie ist also zuständig für diese Wege, sie ist also zuständig für das zweite Gewissen. Wir haben einen Unterschied gemacht, Prinzipiengewissen, diese Vertikale, und Situationsgewissen in der Horizontale, und da gehört die Klugheit hin. Also nicht für die prinzipielle Verhalten, da sagt er eben, man kann gar nicht anders. Ich sage doch, man kann sehr wohl anders. Hier gehört ein Grundentschluss hin, ein sittlicher. Aber wir sind uns einig, die Vernunft gehört in die Horizontale, wo das dort geschieht, diese Überlegung. Es ist mit anderen Worten die richtige Verfassung der praktischen Vernunft. So könnte man Klugheit definieren. Nicht der rein theoretischen Vernunft, der Prinzipien, sondern der praktischen Vernunft, so wie die Tradition, die denkt nämlich nicht als Urpunkt, sondern als Folgerung aus der Theorie. Das ist ja das, was dort gesagt wird immer. Und das ist die Vernunft. Von dort her müssen wir jetzt reden über die Unklugheit. Was ist denn nun Unklugheit? Und da ist so, dass es natürlich mehrere Formen der Unklugheit gibt. Es ist immer dasselbe. Es gibt nur ein richtiges, aber mehrere Formen von falsch. Und das Blöde ist, dass etwas nur gut ist, wenn es ganz und gar gut ist. Wenn nur irgendwas nicht stimmt, ist schon nicht mehr gut. Das ist der Grund, warum in der Welt so wenig gut ist, nicht? Also wenn man an sich ganz gesund ist, aber ein Zahn tut einem weh, dann ist eben die ganze Welt so sechs rechts oben und dann ist es halt nicht mehr so wild, nicht? Das heißt, der Ausdruck heißt bonum ex integra causa malum ex quolebet defecto. Sobald also nur irgendwo ein Defekt ist, ist das Ganze nicht mehr perfekt. Wenn eine Zacke an der Briefmarke fehlt, ist sie eben halt nicht mehr so viel wert wie vorher. Und deswegen ist es ein Wunder, dass es überhaupt noch so viel Gutes gibt, wie es gibt. Nicht? Wenn es das Gute nur da ist, wo es also ex integra causa ganz und gar gut ist. Natürlich können sich Leute darauf also kaprizieren, immer bloß zu gucken, was da falsch ist. Ein Stück weit gehört das ja auch hin. Das ist ja diese Unterscheidung zwischen der unbedingten und der bedingten Liebe. Nicht? Mein Beispiel ist ja immer, das Kind bringt eine Zeichnung und die Mutter sagt wunderbar und der Vater sagt ja sehr schön, aber wo ist der Hals? Nicht? Also dass man einfach so guckt, das muss ja irgendwo kontrolliert werden und dann nochmal weitergehen, sonst geschieht da nichts. Und diese Unklugheit, die kann man an mehreren Punkten ansetzen, weil nämlich die Klugheit drei Phasen kennt. Überlegung, Urteil und Beschluss. Na, Überlegung, Urteil und Beschluss. Und fangen wir mit dem ersten an. Also gegen die Überlegung verstößt die Unvollkommenheit, die Präzipitatio, also das Vorschnelle, die Voreiligkeit. Nicht, dass man nicht genug überlegt, sondern zu rasch handelt. Das ist also eine erste Form der Unklugheit. Die Voreiligkeit, dass man also die Dinge nicht genügend bedacht hat, dass das gegeben ist. Beim Urteil gibt es die Unklugheit der Urteilslosigkeit. Es gibt Leute, denen fehlt der Sinn fürs Urteil. So Leute kann man dann zum Beispiel nicht zu Oberen machen oder so. Zu Leuten, die da was zu entscheiden haben, wenn die dafür keinen Sinn haben, denen fehlt das richtige Judizium. Das ist selber auf Latein, haben wir früher gesagt. Es gibt Leute, die können sehr gescheit sein, aber haben kein Judizium, kommen nicht zu einer richtigen Abwägung, die dort hingehört. Und für den Beschluss ist nötig die Unschlüssigkeit. Das ist natürlich das Schlimmste, wenn Leute, die eigentlich Beschlüsse fassen müssen, nicht in der Lage sind, dazu zu kommen. Wenn jemand zum Beispiel dann fälschlicherweise den Beruf des Richters gewählt hat, ist das natürlich wirklich also jammervoll. Nicht? Denn der muss ja schließlich zu einem Entschluss kommen. Das sind also so drei Möglichkeiten der Unklugheit. Nochmal, bei der Überlegung ist es also die Voreiligkeit, die Unbesonnenheit. Beim Urteil ist es die Urteilslosigkeit. Und beim Entschluss ist es die Unschlüssigkeit, die dann dort fehlt. Und deswegen so klassische Regel, dass man beim Überlegen langsam sein soll, aber in der überlegten Tat rasch. Da haben wir so verglichen mit, also, dass also dann der Blitz immer schnell kommt. Oder wie Max Müller zu sagen pflegte, bei der Philosophie ist das wie bei der Jagd. Das meiste ist das Rumsuchen und Vorbereiten. Der Schuss selber ist schnell getan. Aber der kommt eben erst ganz am Schluss. Und vorher muss also mit Bedachtsamkeit alles so durchgedacht werden. Und da muss man eben ordentlich schneiden, als Chirurg zum Beispiel oder so. Nicht? Also in der Überlegung langsam, in der überlegten Tat rasch. Das sind so Grundregeln. Und es gibt Menschen, bei denen ist gerade umgekehrt. Nicht? Die sind also unüberlegt im Überlegen und im Urteil, aber brauchen dann sehr lange daraus, das wirklich in den Entschluss umzusetzen. So wie der Hamlet, der da immer noch so rumwedelt und sagt, ja, so oder so oder anders oder so. Nicht? Also, dass das gegeben sein muss. Und so ist also dann die Klugheit im Blick auf die Wirklichkeit Erkenntnis, dass man das sehen kann. Und dazu gehört, ich zitiere Pieper, ein Schweigen können aus sachlicher Wirklichkeitswahrnehmung und in der geduldigen Mühe der Erfahrung. So schreibt er das. Nicht? Dass man also da wirklich sieht, sich kundig zu machen und dran zu bleiben, also zu warten, dass das dort hingehört in der Form. Dahin gehört auch, dass man sich zum Beispiel raten lässt, dass man Rat erbitten kann und dass man einen Sinn dafür hat über guten und schlechten Rat, dass man das unterscheiden kann, das ist ja das Problem. Also erstmal muss man sich überhaupt also die Demut aufbringen, jemand um Rat zu fragen. Und dann muss man noch ein bisschen merken können, ist das jetzt ein guter oder schlechter Rat? Dann könnte man jetzt wieder sagen, so besserwisserisch, dann braucht man erst gar nicht um Rat zu fragen. Aber ganz so ist es nicht. So, man merkt schon an einem Rat, entweder, dass er zu mir nicht passt oder zur Situation nicht oder dass es zu sehr nach der anderen geht. Sartre macht das sehr stark, auch in seinem berühmten Vortrag, dass es der Existenzialismus ein Humanismus ist, sagte, dass wir uns in der Regel natürlich die Ratgeber schon selber aussuchen, weil wir ungefähr schon wissen, in welche Richtung das geht. Nicht? Also da geht es natürlich schon los, wenn ich nur den hole, der sowieso sagt, was du da machst, ist wunderbar, dann ist das natürlich kein hilfreicher Rat. Nicht? So dass man da gucken muss, wo gehört das hin? Das ist für sich schon eine Frage der Klugheit wieder. Also erstmal sich überhaupt raten lassen und dann nochmal gucken, wie das genau aussieht, dass man da nochmal guten und schlechten Rat voneinander unterscheiden kann. Man sieht, ist der wirklich stimmig, wenn man das versucht nachzudenken. Rat ist ja kein Befehl, ist ja ein Rat. Andererseits macht dann Ignatius ja in seinen Exerzitien den Vorschlag, wenn man selber so versucht, Klarheit über sich und seinen Weg zu bekommen, dass man sich einbilden soll, also so tun soll, als ob das Problem von wem anders wäre und was man dem raten würde. Denn im Raten sind wir ganz gut, das tut ja uns nicht weh, was man dann tut. Ne? Also deswegen muss man so versuchen, das jemandem anderen zu raten, der in der Situation wäre, und dann muss man nur noch den Schritt tun, das dann auch selber zu tun. Und das ist halt das Problem, da gehört dann dieser berühmte Satz von Max Scheler hin, wo der Bischof von Köln gesagt hat, er solle sich doch ein bisschen vorbildlicher benehmen, wo er dann gesagt hat, Exzellenz, haben Sie schon mal also einen Wegweiser gesehen, der den Weg geht, den er zeigt. So ist das alleine aber auch keine Lösung. Also, dass man da nochmal sieht, wie sieht das dort aus. Tatsächlich können wir unter Umständen anderen ganz gut raten, ohne uns selbst daran zu halten. Deswegen so dieser Umweg, den der Ignatius vorschlägt, dass das er einteilt. Man könnte auch sagen, eben, wie sieht das jetzt aus mit unserem Vermögen? Wir haben also dann ja die Memoria, mit Augustinus jetzt gesagt, ein seinstreues Gedächtnis, sagt er, dass man also es gehört also ein Behalten dazu, ohne Verfälschung. Wir wissen ja heute aus der ganzen Erinnerungsforschung, dass die Erinnerung nicht einfach wiedergibt, was wir wirklich erlebt haben, sondern dass sich das ja immer schon verschiebt, verändert auf unsere Situation hin. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Aber dass man versucht, das in Grenzen zu halten. Pieper nennt das ein wirklichkeitsgetreues, ein seinsgetreues Gedächtnis, dass man sich darum bemüht, ohne Verfälschung. Der bekannteste Satz ist sicher diese Notiz von Nietzsche, die ich auch schon öfter zitiert habe, wo er sagt, das habe ich getan, sagt mein Gewissen, das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz, und auf die Dauer gibt das Gewissen nach. Nicht? Also dass diese Form da so hingehört. Kierkegaard nennt das, das sich herausquantifizieren aus Problemen. Manche denken das dann so, wenn sie älter sind, das waren nur Jugendsünden und die spielen keine Rolle. Nicht? Aber die gehören ja zu mir. Wo das alles nochmal mit hineingehört. Und drum, eben, was ich auch schon öfter angesprochen habe, diese wichtige Nebentugend, die sogenannte Docibilitas, ich bin belehrbar, sich etwas sagen lassen können. Und ich sage, ich weiß das selber am besten. Dass man so etwas versucht, dass man tatsächlich sich belehren lässt von anderen, dass man nicht meint, alles selber erfahren zu müssen. Also es reicht doch, dass andere Leute probiert haben, dass man zum Beispiel Fliegenpilze nur einmal essen kann, nicht? Und dann muss man selber ja nicht nochmal ausprobieren. Und so gilt das also für viele Dinge. Ich muss nicht alles erstmal selber ausprobieren. Es scheint bei vielem so zu sein, dass die Menschen tatsächlich gewisse Ziele erst erreichen müssen, damit sie dann anderen Leuten glauben, dass dies eigentlich nicht sind. Die glauben das vorher nicht. Wir glauben das vorher nicht. Das muss man sich auch nochmal fragen, wo sowas hingehört. Also sich da zurechtfinden und da von dort her, weil man ja nicht immer Zeit hat zum Ratfragen oder so, zählen die Alten, und Pieper spricht das auch extra an, als eine Hilfstugend noch die Solertia. Das müsste man übersetzen mit, dass man sich zurechtfindet auch in überraschenden Situationen. Dass man irgendwie so gespürt, dass man da nicht in Panik gerät, sondern dass man damit richtig umgehen kann. Das ist ein Punkt, den die Alten auch immer betonen. Also das eine ist, wo man die Zeit hat zu überlegen und das durchzuklären. Deswegen ist es auch gut, das in Ruhe zu anderen Zeiten zu überlegen, damit es dann hinterher einfach abläuft, wenn es ansteht. Aber dass es auch nochmal eine Fähigkeit gibt, die man versuchen sollte, ein Stück weit auszubilden, weil das Leben so ist, dass man auch bei unvorhergesehenen Dingen jetzt nicht panisch reagiert und wird, sondern versucht auch darauf richtig zu antworten. Manche haben das also von Veranlagung her, eine glückliche Veranlagung haben das eher und andere müssen da mehr dran tun, aber dass das grundsätzlich auch zu dieser Tugend der Klugheit gehört in den Ausarbeitungen. Können Sie dann bei Pieper da auch nachlesen. Mit einem Wort kurz gesagt, Klugheit ist der Blick auf das, was zu tun ist. So könnte man das sagen, dass das da ist. Und zu diesem Blick gehört also die Providentia, das heißt das Vorausschauen, dass man das ein Stück weit eben versucht. Wir können nicht alles vorausschauen, aber wo man es kann, kann man es. Es gibt eine, bis hin zur Strafbarkeit, nicht? Eine Versäumnis, dass man Dinge hätte man dran denken sollen oder so, sagen dann die Leute, je nach Beruf. Es gibt es hier einfach Verpflichtungen und sind das sonst Kunstfehler, die eben jetzt ein ausgebildeter Arzt zum Beispiel nicht machen darf oder solche Geschichten, nicht? Was für andere nicht gilt, deswegen darf ja auch nicht jeder da irgendwie herumoperieren. Also, dass man sieht, wo habe ich sowas vorauszusehen und wie geht es anders aus? Ich brauche also diese Erfahrung, ich brauche Entscheidungsmut und man braucht auch eine gewisse Hoffnung, um überhaupt zum Handeln zu kommen. Das gibt es ja auch nochmal. Also hier wäre auch diese Mönchskrankheit zu nennen, also die Herzensträgheit, wie man es übersetzen will, die Arcadia, wo man sagt, hat sowieso keinen Sinn. Wo das ein Freund von mir, der Spiritualte Michael Schneider in St. Georgen eben sagt, das könnte man am besten übersetzen mit null Bock, die Arcadia. Weiß nicht, was man tun oder machen soll, hat sowieso keinen Sinn. Wörtlich heißt es ja Sorglosigkeit. Arcadia heißt sich Sorgen für, Arcadia Sorglosigkeit, aber jetzt nicht sorglos wie der Hans Guck in die Luft, da im Struwwelpeter, sondern dass man sagt, das hat sowieso keinen Sinn, was man macht ist sowieso falsch und wofür soll man überhaupt was tun oder was soll, warum überhaupt aufstehen, wenn man abends sich sowieso wieder hinlegen muss und überhaupt so, nicht? Also dass man sieht, was macht man da eigentlich, nicht? Und von dort her also die entsprechenden Verfehlungen, die es dort gibt, die Entscheidung, eigentlich läuft es auf so eine also ein Defekt aus, ja, eigentlich auf Verlorenheit an irgendwelche unmittelbaren Güter, dass das hier fehlt. Nicht, dass man wirklich nicht eine innere Ordnung und eine innere Wertung hat. Das meinen die Leute, dass das dahinter steckt. Schlimmer ist dann schon so etwas, wo die Leute sagen, die Verschlagenheit. Also wo man selber da schon so ein bisschen so festlegt. Und da hat man eigentlich schon so Entscheidungen getroffen. Und da finde ich schön, wie Pieper da schreibt, die Verschlagenheit begründet sich in einem Geiz, sich bewahren zu wollen. Man kann natürlich auch mit sich selber geizig sein, nicht? Man sagt, also ich verbrauche mich nicht einfach für, ich setze mich nicht ein für oder so. Diese Form, die dort geht, ich muss sehen, dass ich auf meine Kosten komme, dass ich nicht ausgenutzt werde und die Formeln so heißen. Natürlich ist das auch ein Element von Klugheit, es gibt falsche Formen des Ausgenutztwerdens, das ist richtig. Aber wer immer sich davor hütet, dass ja ein anderer da was bei einem gewinnen kann, das kann nicht gut gehen. Der Schrift heißt das so, schicke dein Brot übers Wasser, es wird zu dir zurückkommen. Also man kann nicht bloß mit der Wurst nach der Speckseite werfen, sondern man handelt einfach und irgendwo wird es dann schon sein. Die geistigen Lehrer sagen dann, wer dem Armen gibt, leid dem Herrn. Also so in der Form, dass das wäre. Das wird da auch angesprochen, dass es so etwas gibt, so ein eine Form, in der man da nicht will, wo man dann eigentlich ungerecht wird den anderen gegenüber, weil man ihnen nicht gibt, was ihnen zusteht. Insofern reicht das dann schon dort ein bisschen hinein. Und sie merken nicht, das eigentliche Glück der Klugheit, Pieper spricht von einem tätigen Glück der Klugheit, dass man aus dem heraus eben wirklich tut, was ansteht und sich freut, wenn das klappt. Eine helle Entschlossenheit dazu, die Wahrheit zu tun, sagt er. Schön gesagt, nicht? Eine helle Entschlossenheit dazu, die Wahrheit zu tun. Die Wahrheit wird ja nicht bloß erkannt, sondern soll ja auch getan werden, nicht? Dass wirklich jetzt das hineingehört. Und dann spricht er, das war damals noch ein Thema, inzwischen hat sich das ziemlich verloren, obwohl es auf einer anderen Seite wieder auftaucht, spricht er eigens über die Fehlform der Kasuistik, weil die so in die Tradition hineingehörte. Kasuistik ist nötig, was ist das? Das heißt Kasus, das heißt, man spricht einzelne Fälle durch, das gehört auch in die Ausbildung der Theologen hinein, als Ausbildung für das Beichthören können, dass die wissen müssen, kann ich überhaupt von dieser Verfehlung einbinden oder ist das nicht eine Sache, die nur der Bischof kann oder die sogar nur der Papst kann oder so ähnlich. Also diese ganze Rechtsprechung, die da vom Römischen her, aus dem römischen Rechtsdenken her, auch dort hineingeraten ist. Das war auch dieses Examen, das so Totius-Quotius-Examen hieß. Das heißt, das musste man so lange machen, bis man es bestand, nicht? Das könnte man wiederholen, wenn man vorher konnte ja so jemand dann nicht also die Erlaubnis zum Beichthören bekommen. Und das war dann also die Aufgabe des Moraltheologen, so in regelmäßigen Abständen, so irgendwelche komplizierten Fälle dann zu konstruieren. Und dann sollten die Leute sagen, was sie dazu sagen können. Also das ist Kasuistik. Und sie merken sofort die Nachteile, die dort sichtbar werden. Bleibt da noch das große Ganze im Blick? Oder bin ich da eigentlich nur auf Tricks aus, wie ich so um irgendwelche Dinge drumherum komme oder sowas? Nicht? Ist das wirklich noch also auf die Mitte geguckt? Oder auf das Wesentliche. Deswegen spricht er das so etwas negativ an. Heute, nachdem das nicht mehr so absolut herrscht, könnte man auch wieder eher davon reden, was er natürlich auch irgendwo sagt im Satz, dass so etwas auch nötig ist. Man kann nicht bloß von den Prinzipien leben, sondern man muss auch wissen, wie man die anwendet im konkreten Fall.
Ist das so wie
Fallbeispiel? Das ist es, ja. Kasa ist Fallnicke, dass man also an so einem Beispiel das durchführt. Eben macht man heute in der Ausbildung auch, ob es nun die Psychologie ist oder die Pädagogik oder die Juristerei. Überall werden Dinge auch an Fällen geübt und das muss auch sein. Und die Examiner bestehen auch aus solchen Fällen, die vorgelegt werden, die muss man lösen, das ist richtig. Aber es gab eben so eine Phase, gerade so in dieser Spätscholastik dann, diese Neuscholastik, wo das eigentlich mehr oder weniger darin aufging. Und das ist dann wieder verkehrt, wo dann der gesunde Menschenverstand weg ist, der sowieso an manchen Stellen ein Problem ist mit den Juristen, nicht? Weil die denken eben anders als normale Leute. Und deswegen fallen ja auch die Sachen da verschieden aus, bis dorthin, dass wenn sie ein ganzes Auto stehlen, das ein Diebstahl ist und wenn sie es aufbrechen, ist es Einbruch, nicht? Und das ist dann schon eine andere Sache, nicht? Also dass man einfach gucken muss, je nachdem, wie man da was entwirft, haben das andere Bedeutungen in verschiedenen Zusammenhängen. Und die Kunst des Richters ist ja, so einen Fall dann zu subsumieren, worunter gehört er. Und wie ist er zu behandeln? Das müssen natürlich die Studenten lernen. Deswegen gehen die da mal zum Repetitor oder so, ne? Und lernen das dann da, wo man da gucken muss. Und das war eben ziemlich vorherrschend so in der Moraltheologie, so dieses Gucken auf diese einzelnen Fälle und so drum. Und deswegen macht er da so Front gegen als Philosoph und sagt, das gibt's natürlich und das ist auch nötig, aber das so besser sei der Rat eines klugen Freundes, als jetzt so eine Kasuistik, sagt er. Nicht, dass ich so aus dem Ganzen denke, und das würde man ja heute betonen, dass man da eher geistige Begleitung braucht oder so etwas als das. Also, das, also diese Spannung aus der Klugheit zum Handeln, nicht? Das ist das, was da nötig ist. Und das Handeln führt dann zur Kunst. Das ist eigentlich der nächste Schritt. Nicht? Also die Kunst, und zur Kunst komme ich eben zum richtigen Handeln sowohl über die Klugheit wie über die Kasuistik. Beides brauche ich, aber der Hauptpunkt ist wirklich diese grundsätzliche Eingestelltheit. Das nennen die Alten, zum Beispiel Thomas nennt das die Cognitio connaturalis. Wer so eine innere Verwandtschaft hat zu den Dingen, der sagt, es gibt zwei Leute, sein Beispiel ist, zwei Leute können über die Keuschheit reden. Der eine so als Moralmensch und kann das so schildern, der andere, weil er sich selber darum bemüht und kann dann von innen heraus etwas dazu sagen. Auch zu dem Verhalten, was da hingehört und was nicht hingehört, was ist prüde und was ist eigentlich nur verlogen und verschoben und was ist nun eigentlich richtig. Also solche Dinge, die gewinnt man eher aus dieser Grundeinstellung als aus kasuistischen Beispielen, weil die ja wiederum äußerlich sind. Ne? Also dass man so etwas anschaut, und drum kann man eben dann sagen, dass es eben keine Klugheit gibt ohne die anderen sittlichen Tugenden. Das spricht Thomas auch extra an. Also es gibt keine Tugend ohne Klugheit, das hatte ich vorhin gesagt. Jetzt ist zu sagen, dass es auch keine Klugheit gibt ohne die anderen Tugenden, sondern dann wird das, was da Klugheit heißt, ich nenne das dann lieber Klüglichkeit. Dass sich einer da so durchwurschteln kann. Cleverness sagt man heute dafür. Nicht? Und clever, das kann das Gegenteil von klug sein. Weil es zwar auf einer äußeren Ebene, also gescheit ist und klug und einem Vorteile bringt, aber in Wirklichkeit gehört dann das Wort hin, wenn Jesus sagt, man kann die ganze Welt gewinnen und leidet dabei Schaden an seiner Seele. Und dann hat man von der Klüglichkeit nicht allzu viel. Klüglichkeit ist eine Form des Egoismus und der Raffiniertheit, mit der man da eben durchkommt. Ne? Während Klugheit ja dieser Sinn für die Wirklichkeit und Wahrheit ist. Und dann geht es um diese konkrete Verwirklichung. Und das ist die Aufgabe der Klugheit. Vorher muss die Grundwillentlichkeit bestehen. Die wird vorausgesetzt, dass ich grundsätzlich das Gute will. Und das ist ja das, was Kant anspricht. Haben wir die grundsätzlich? Und dann ist er Aufklärer genug, um zu sagen, ja. Aber er ist auch wieder offen genug und wahr genug, um zu sagen, das haben wir zwar, aber wir haben zugleich so eine Art Vertragsklausel mit uns geschlossen. Wenn es zu teuer wird, wenn es zu weh tut, dann müssen wir es leider lassen. Und das nennt er das radikale Böse. Also radikal heißt hier nicht fürchterlich, sondern radikal heißt wurzelhaft, ursprünglich. Er unterscheidet das ganz deutlich vom teuflischen Bösen. Er sagt, das teuflische Böse, da will man das Böse um des Bösen willen. Man sagt, die klassische Tradition, das geht gar nicht, man tut das Böse immer als was Gutes. Wo ich dann frage, zum Beispiel in Augustinus frage, das haben wir ja gemacht beim letzten Mal, ne, uns gefragt, wenn also alle Fehler nur eine irregehende Liebe ist, dann frage ich mich, irrt sich die Liebe schuldhaft oder ohne Schuld? Wenn sie sich ohne Schuld irrt, ist es nur ein Irrtum und keine Schuld? Wenn sie sich schuldhaft irrt, wo kommt das her? Und das beantwortet eine Tradition nicht, die grundsätzlich von dem selbstverständlichen Trieb zum Guten ausgeht. Wie komme ich denn dazu, mich da zu irren? Nochmal, irren ist keine Schuld, wenn ich es so formuliere. Geht es mir wirklich um das Gute, und dann versuche ich, dann kann man sich natürlich irren, auf der theoretischen Ebene können wir uns irren, aber wenn es mir wirklich um das Gute geht, kann ich auch die Irrtumsmöglichkeiten einschränken. Wenn ich das befolge, was wir jetzt miteinander bedacht haben, Rat geben, das gucken oder so, was ich da jetzt so aufgeführt habe von ihm her, das minimiert ja die Irrtumsmöglichkeiten. Deswegen heißt das ja Klugheit. Also dieser Grundwille zum Guten und damit auch das zu tun, was da nötig ist, könnte man sagen, aus vernünftiger Demut heraus. Wenn man seine eigene Schwäche und seine eigenen Grenzen kennt, wo muss ich Rat holen, wo nicht, wo muss ich mich schützen und wo nicht, wenn man sich ein bisschen kennt. Also wer sich, so wie man früher gesagt hat, wer sich in Gefahr bringt, kommt darin um. Außer man hat eben Gründe dazu, sich in diese Gefahr zu bringen. Das nannte man früher Gelegenheit zur Sünde meiden. Fast hätte ich gesagt, vorkonziliar, ne? Nannte man das also so, dass es so etwas gab. Und es ist einfach nur eine Sache der Demut, statt sich auf eine eingeseifte Rutschbahn zu setzen und sich zu wundern, dass man dann unten ankommt, ne? Setzt man sich da erstmal nicht drauf. Ist eigentlich ganz einfach. Ne? Also, dass man da sieht, wo gehört da was hin, das spricht er da nochmal an, dass das gegeben ist, sodass also zur Klugheit ganz entscheidend das gehört, was wir mit einem so missverständlichen Wort wie Demut ansprechen müssen. Wo ich es eben schade finde, dass das in den anderen Sprachen, im Lateinischen und im Griechischen, eben ein Wort ist, was eigentlich niedrig heißt oder so. So dass man dann sowas auch im deutschen Lexika lesen kann, dass es da um Verkrümmung und Niedrigkeit geht, während es eigentlich die Einstellung zum Dienen heißt. Nicht, dass man seine Pflicht tun will, dass man seinen Dienst tun will. Das steckt da eigentlich drin. Und im Namen dieser Dienstwilligkeit muss man natürlich um seine Grenzen wissen, um seine Stärken und seine Schwächen, um die richtig einzusetzen, klar. Es gibt natürlich auch Gründe, wo man dann einfach nur handeln muss, auch wenn es unklug aussieht, das ist dann nochmal eine extra Sache. Aber normalerweise gehört das erstmal dazu. Also der Wille zur Wahrheit, und wo stammt der her? Das schreibt er dann schon, aus der Liebe. Aus dem Ja-Sagen zur Welt, zu dem, was ist und zu dem, von woher ist, was dort ist. Nicht? Und dann sagt er, das Äußerste, was hier gedacht werden kann, ist eine höhere Art von Klugheit, die alles vergisst um Gottes Willen. Leute, die an Gott glauben, kann man erstmal sagen, um des Guten Willen oder so ähnlich, um des Lichtes Willen. Nicht? Also wo es dann so eine höhere Klugheit gibt, weil es erstmal nach Torheit aussieht. Das ist so ähnlich wie so ein Mönchspruch, der sagt, also den Tag auskaufen und sich nicht schonen und sich das halbwegs zugrunde zu richten und das alles als Scherz betrachten, das ist der wahre Ernst. Nicht? Also das setzt sich wirklich eben ganz ein und macht das Ding, wo einer sagt, der spinnt ja. Und wo es das dann wäre. Und ich bin ja der Meinung, dass es keinen Heiligen gibt, der nicht zwischendurch erstmal ein komischer Heiliger war. Das ist so wie bei der Liebe auch, wo es so diese Phasen der Verliebtheit gibt und der Verrücktheiten oder so, die da auch hingehören an irgendeine Stelle. Das bleibt schon von selber nicht die ganze Zeit. Nicht? Aber dass so etwas so in Phasen hingehört. Also nochmal, zu jedem Heiligen gehört, dass er irgendwann ein komischer Heiliger war. Und man sich so wundert, was der da macht. Das gehört also auch dazu, denke ich, an der richtigen Stelle so etwas zu tun. Das ist dann schon so einen Schritt weiter gedreht, nicht? Wenn man das hineinnimmt. Aber ein wichtiger Punkt, denn wenn ich jetzt bloß auf die Klugheit setze, dann bin ich schon wieder töricht. Nicht? Das trifft sich mit so einem Satz von Thomas, wo er sagt, zu einem ordentlichen Haushalt gehört auch eine gewisse Unordnung. Da schreibt er einen Blick auf Gott und die Welt. Der war nämlich gar nicht so ohne, der Thomas. Der hatte schon einen Blick auf Dinge. Nicht? Der Gedanke ist so, in einem völlig sauberen Wasser kann kein Fisch schwimmen. Nicht? Muss also immer so Stellen geben, wo die auch ein bisschen sich verstecken können. Und so. Und so brauchen wir auch ein bisschen Schmutzecken in uns. Nicht? Ich bin jetzt nicht für allgemeine Verdreckung, dass Sie das nicht also meinen, das hätte jetzt der Splitter verkündet. Nicht? Aber dass es eine Art von Sauberkeit gibt, die dann wieder umschlägt eigentlich ins Gegenteil, das sollte man schon mitbedenken. Natürlich gibt es eine krankhafte Putzwut, auch hinsichtlich der eigenen Seele. Nicht? Und das ist dann nicht so gut. Nicht? Manche sagen, da steckt der Stolz dahinter. Ich gehe ja eher davon aus, dass uns eher die Angst bestimmt als der Stolz. Ich glaube, so groß sind wir gar nicht. auch so im ganzen Ding, also die christliche Tradition sagt ja, dass der Sündenfall etwas mit dem Stolz zu tun hat oder so, mit dem Sein wie Gott. Ich gehöre zu diesem schmäleren Traditionsstrom zu sagen, nein, eigentlich ist es eher die Furcht und die Angst, zu kurz zu kommen. Und das kann man natürlich außen dann durch Stolz maskieren, aber eigentlich ist es dann so wie das Geschrei von kleinen Buben, wenn die durch den Wald gehen. Nicht? Das ist, also der Stolz ist was Zweites. Das Erste ist eigentlich die Angst oder die Furcht, dazu kurz zu kommen. Und dass man von dort her da in die Gefahr kommt, dann eben unklug zu handeln und falsch zu handeln, scheint mir fundamentaler. Aber es muss ja nicht stimmen. Vielleicht haben doch die Leute recht, die sagen, nein, es sei eigentlich der Stolz, der Hochmut, aber mir kommen die Menschen eigentlich nicht so vor. Und ich denke, dass wir eher so als bedrohte Wesen mit unserem begrenzten Leben und unseren begrenzten Möglichkeiten eher davon bestimmt sind. Aber sicher gibt es auch Einzelne, bei denen das stärker anders ist. Und man kann auch sicher dabei bleiben und sagen, dass von den drei Gelübden das Schwierigste sicher gerade der Gehorsam ist. Also nochmal diese Aufgabe des Eigenwillens, das würde wieder dafür sprechen, dass an sich der Stolz so das Erste ist, nicht? Aber man kann trotzdem nochmal fragen, was steckt da nochmal drin? Ich glaube eher die Angst, weil man eben so bedroht ist, dass man da nicht untergeht und total den Kürzeren zieht oder ausgenutzt wird oder wie auch immer. Und dann wären wir wieder bei der Angst. Also mir scheint das tatsächlich so zu sein und darum finde ich das so wichtig, dass dann im Johannesbrief geschrieben ist, dass die vollkommene Liebe die Angst vertreibt, die Furcht vertreibt. In diese Selbstvergessenheit, weil ich glaube, dass meistens das ist. Ignatius sagt das auch, wenn die Menschen wirklich wüssten, was Gott aus ihnen machen würde, also wenn sie ihn ließen, dann würde man sich wundern, was aus den Leuten würde, aber da schrecken wir dann zurück. Also so religiös ausgedrückt, man kann es auch ohne Religion ausdrücken. Der Sachverhalt ist derselbe. Also worauf lasse ich mich ein? Wie sieht das aus? Mit dem Risiko, was da eben draus werden kann. Was sagen die anderen dazu? Wie klappt das selber? Was mache ich, wenn ich so sehr auf die Taube auf dem Dach setze? Bleibe ich nicht doch lieber beim Spatz in der Hand? Nicht? Da weiß ich, was ich habe. Und so all diese Überlegungen, das ist doch alles keine Sicht von Stolz. Also, oder von Hochmut. Man kann ja Stolz auch positiv betrachten, das Wort, denn wir sollen ja einen gewissen Stolz auch haben. Also unter anderen Ecke kann man sagen, dass wir eine Wertschätzung haben sollen. Wenn wir uns nicht wertschätzen, ist das unanständig Gott gegenüber, denn der hat uns ja gemacht. Und das ist ja die letzte Form von Verstockung, die Kierkegaard anspricht. Sagt er, der meint, man müsste eigentlich die Verdammten als solche verstehen, die also ein Druckfehler sind oder ein Schreibfehler und sich weigern, sich korrigieren zu lassen zur Schande des Schreibers. Das ist für ihn so der eigentliche Eindruck des Neinsagens, dass man hier sich verfehlt hat und dass man sagt, natürlich bin ich schuld, aber dass ich überhaupt so schuldig werden konnte, dafür ist ja er zuständig und dann bleibe ich, was ich bin und alle sehen, was der für ein Stümper ist. Das spricht er so als letzte Möglichkeit an. Auch da würde ich sagen, dass das doch weniger aus dem Stolz kommt, also auch wieder nochmal auf der Angst, ehe ich ganz vergehe, will ich dann wenigstens als eben ein auffälliger Fehler existieren. Der fällt wenigstens auf. Denn die anständigen Leute sieht man ja gar nicht. Deswegen sind ja auch Kinder, wenn sie nicht genügend also beachtet werden, benehmen sie sich daneben, damit sie beachtet werden. Nicht? Und so sitzt halt im Menschen drin. Aber doch nicht unter der Dimension Stolz, sondern der Angst, nicht beachtet zu werden. Das ist ja genau dieses wieder. Wenn man jetzt wüsste, dass man ständig in seinem Blick steht, könnte man das auch lassen. Nicht? Also landen wir wieder bei dem Punkt, dass der Glaube schon für vieles hilft eigentlich, ne? Wenn das so wäre. Anders ausgedrückt, dass man immer noch mal unter dem Gewissenspunkt steht. Und dann wären wir wieder bei dem Punkt, dass eigentlich nicht die Klugheit das Erste ist, sondern wirklich der Welt gerecht werden. Nur der Gerechtigkeit wieder werden. Ist das soweit deutlich? Sonst haken Sie bitte noch mal nach. Also das war das, was ich also zu dieser ersten Klugheit da heute sagen wollte. Wir haben ja allgemein erstmal gesprochen über die Tugenden bei ihm überhaupt. Er sagt, das ist der Mensch, die Moral als Tugend, Moral anzusetzen, statt als, wie im Utilitarismus oder so, es geht nicht um Handlungen, sondern es geht um Haltungen. Das ist ja der Grundgedanke. Und Haltung, griechisch Hexis, lateinisch Habitus, heißt eben ein Gehabe oder so etwas, eine Haltung. Und die Haltung gehört, ist ein Aspekt an unserem Sein, nicht an unserem Tun. Und die wird erworben, indem man aufgrund eines Grundentschlusses sich gewöhnt, die richtigen Taten öfter zu tun. Dann wird daraus eine gute Gewohnheit. Und eine gute Gewohnheit nennt man Tugend. Gegenteil ist Laster. Bitte?
Wobei man gegen die Gewohnheit argumentieren würde. Oder für Kant ist eine Gewohnheit
nicht so gut. So ist es. Das ist jetzt genau die Diskussion, die auch Pieper an anderen Stellen aufnimmt. Vielen Dank, dass er sagt, bürgerlich denkt man oft, derjenige, der sich schwer anstrengen muss, um was Gutes zu tun, ist besser als der, der es mit Gewohnheit kann. Und das sagt die Tradition nicht. Die Tradition von Aristoteles an sagt, wenn ich eben mich bemüht habe, öfter das Gute zu tun, sodass das ein Stück zur Gewohnheit geworden ist, dann bin ich eben ein guter Mensch. Und das Besondere beim Guttun ist nicht, dass es schwer fällt. Das spricht Thomas extra an. Und Pieper spricht das an und sagt, das ist ein typisches bürgerliches Vorurteil. Man ist umso besser, je schwerer es einem fällt. Sagt nein, umgekehrt. Wenn man schon so weit ist, dass es einem gar nicht in den Sinn kommt, jetzt dieser Seitensprung oder dieser Diebstahl oder diese Fundunterschlagung oder was auch immer, sondern wenn einem völlig klar ist und selbstverständlich, ich liefere das ab, dann ist das im bürgerlichen Kontext oft so, dass man, naja, Grundstück, zählt gar nicht. Nein, Tradition sagt, bin ich eben tatsächlich so weit, dass ich jetzt ein guter Mensch bin, im Gleichnisbild des Neuen Testamentes, wenn der Baum gut ist, trägt er gute Früchte. Da muss er nicht bei jedem Apfel so gackern wie die Hühner, wenn sie ein Ei legen, nicht? Sondern das versteht sich einfach von selber, dass das hier gegeben ist. Und da sagt das Bürgertum, nein, da, wo ich mich überwinde und wo ich was tue, das ist es eigentlich. Nicht? Nein, das ist es nicht. Dass ich mich dann noch überwinden muss, zeigt, wie wenig gut ich bin. Und ich soll ja nicht eigentlich Gutes tun, sondern ich soll gut sein. Nicht in dieser Tradition. Und handle deswegen gut, damit wir alle gut sind. Und Aristoteles sagt schon, Freundschaft gibt es nur unter Guten. Weil die Leute verlässlich sein müssen und eben berechenbar und all das, was da hineingehört. Man muss auf jemanden zählen können. Nicht? Oder so etwas, dass das hingehört. Deswegen gibt es Freundschaft nur unter Guten. Es gibt ja drei Freundschaftsformen bei ihm, eben die Nützlichkeit, die Lust und eben die gemeinsame Tugend, die ehrenvolle Freundschaft. Und die ist das Eigentliche. Und dafür, wenn man also gute Freunde haben will, muss man selber gut sein. Ganz wichtiger Punkt. Und das ist darauf kam, weil ich habe gar nicht mehr dran gedacht, weil es einfach so weg. Also nochmal, es steckt tatsächlich in uns allen diese Vorstellung drin, wenn man sich da enorm anstrengt, davon leben Filme und Dramen oder so Theaterstücke, dass man sich da wild überwindet. Nicht? Die kann nochmal hingehören, aber je höher die Latte liegt, wo man ans sich überwinden kommt, desto weiter ist man schon gekommen. Bitte?
Ja, da kann ich natürlich zustimmen, aber ich glaube, dann geht es darum, dass es bewusst ist. Dass es kein Automatismus ist. Ich habe
eben
das antrainiert, so nett zu sein und so, so durch die Welt, sondern dass es bewusst ist, dass
es meine Haltung. So ist es. Das ist aber auch mit gemeint. Also so ist ja auch gemeint, es gibt ja Leute, die sagen, ich heirate nicht, weil dann ist es einfach so Gewohnheit, sondern ich heirate eben jeden Tag neu oder so ähnlich. Wo ich sage, das sollst du sowieso tun, das ist heiraten und das jeden Tag wieder vollziehen. Neulich hatte ich dazu reden, mein Vorteil, und dann meldet sich auch einer und sagt, aber die Freiheit, die ist doch im Nu weg, wenn ich mich zum Sklaven erkläre, dann bin ich ab dort ein Sklave oder so, wenn ich mich da unterordne, sage ich überhaupt nicht. Ein richtiger Diener ist einer, der jeden Moment dient. Der hat ein Versprechen gegeben und dient. Das muss ja immer neu ausgefüllt werden. Wenn das bloß also gelebt wird, dann geht es auch auf die Dauer nicht gut. Es geht nur gut, wenn es tatsächlich jeweils ratifiziert wird. Das ist durchaus mit gemeint. Also ein Entschluss der Freiheit. Ich will ja einen Gesamtentschluss fassen. Das wollen wir schon. Das heißt Versprechen, Gelöbnisse. Ich will nicht bloß für jetzt was sagen, sondern die Freiheit will das Ganze in Entschiedenheit gehen. Aber das kann nur so gelebt werden, dass sie die Freiheit das tut. Die entschiedene Freiheit, die also das jeden Moment wieder wiederholt, jeden Morgen es wieder setzt. Denn wenn ich es nicht wiederhole, rutsche ich allmählich davon ab und dann lasse ich es irgendwann. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, der gefährlichste Feind für uns sind wir selber. Dass wir nämlich die sind, die unseren Entschluss widerrufen können. Niemand anderer. Wir können irgendwann sagen, ach Quatsch. Und deswegen muss das also immer wieder neu wiederholt werden. Es gibt Augenblicke, wo man das stärker macht, was weiß ich, Hochzeitstag, Geburtstag oder Weihetag oder was so ist, nicht? Und dann gibt es nochmal die Jubiläen, wo es nochmal in besonderer Weise passiert. Oder so. Aber an sich sollte das ein Stück weit jeden Tag passieren.
Aber da kommt eben die Schwierigkeit dazu, dass die Wiederholung es fordert, dass die Lebendigkeit dafür auch da
ist. So ist es, ja.
Den ersten Impuls gegeben ja. hat.
Aber eben, die kann eben fehlen, die gehört andererseits aber hin und da ist sie wieder auch nötig, die Gewohnheit. Denn das habe ich auch doch schon öfter gesagt, wenn ich also jeden Morgen beim Bäcker Leuten erst einen Grundentschluss ziehen muss, ob ich aufstehe oder nicht und so das Ganze, dann bin ich um 9 Uhr schon wieder so müde, dass ich ins Bett gehen müsste. Nicht? Sondern es gibt eben viele Dinge, die sind so selbstverständlich, die werden in einem getan, aber in diesem einen, in dieser Selbstverständlichkeit, zu der hat man sich wieder neu entschlossen. Also ich bin schon froh, dass es die Gewohnheiten gibt einerseits, und das nennen wir Gewohnheit die zweite Natur. Andererseits bin ich schon sehr beeindruckt von der Gefahr des Todes durch Gewöhnung. Das ist das Schlimmste, glaube ich, für die Freiheit in allen möglichen Beziehungen und Freiheitsformen, diese Gewöhnung, dass man das nicht mehr sieht, also dass man nicht mehr aus dem Anfang lebt.
Ich glaube, der Kierkegaard schreibt darüber.
Ja. Die schreiben alle darüber, auch das erste Johannes, der erste Johannesbrief schon. Nicht? Und nicht der erste Johannesbrief, sondern in der Apokalypse, einer von diesen ersten Briefen an die Gemeinden, wo steht, ich werfe dir vor, dass du nicht mehr die erste Liebe hast. Nicht? Also, dass man sich nicht mehr an diesen Anfang erinnert, an die Dankbarkeit und die Überraschung und das Glück dieses Anfangs, das muss man tatsächlich versuchen, immer wieder zu beleben. Das gehört dann auch zur Klugheit.
Ohne Liebe geht es nicht. Und wenn das so schwierig ist mit der Liebe, dann wird eben durch das normale menschliche Bewusstsein die Liebe verworfen.
Ja, 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 so kann man sagen. Ja, ja.
Könnte wieder zu einer Einbindung dazu
ja.
führen. Aber da gibt fast jeder dann.
Das ist schwer. Ja,
ich glaube es noch nicht.
Ja. Ja. Ja, aber es gibt doch tatsächlich auch immer wieder die Chance, das nochmal wieder neu also zu sehen oder... zu merken, die ist ja schon da. Aber beides. Also erstmal muss man sich an gewisse Dinge tatsächlich, so haben wir ja die Klugheit. Die Klugheit, hat er ja deutlich gesagt, ist ein zweites. Sie hat es nicht mit der wirklichen Vertikalen zu tun, sondern nur mit der Horizontalen, mit den Mitteln und den Wegen. Also es hat was mit kleinen Dingen und Demut, hatte ich gesagt, zu tun. Weil wir eben auch von allen möglichen Nebensächlichkeiten oder so abhängen. Aber das rettet das Ganze. Ja, schönen Dank. Bis in 14 Tagen. Da kommt dann die Gerechtigkeit rein.